In der zweiten Stunde unserer heutigen Stotterfunk-Sendung hört ihr nun ein dreiteiliges, ausführliches Interview von Gabi mit Filippo Smerilli zum Thema Selbsthilfe allgemein, und Anlass war sein Vortrag auf dem Bundeskongress Stottern und Selbsthilfe. Und danach im zweiten Teil gibt's noch einen Rückblick auf den Kongress aus unserem Orga-Team heraus.
Ich begrüße jetzt Filippo. Hallo.
Hallo, Gabi.
Wir bleiben beim Du, wenn dir es nichts ausmacht. Und ich möchte dich bitten, dich mal selber vorzustellen.
Ja, also sehr gerne. Weiter mit Du. Und wie du schon gesagt hast, also mein Name ist Filippo Smerilli. Ich lebe zurzeit in Berlin. Bin einmal selbst stotternder Mensch, also seit ich ungefähr 3 oder 4 bin, da habe ich angefangen zu stottern. Bin seit einigen Jahren in der Berliner Selbsthilfe aktiv und arbeite seit 4 Jahren zusammen mit Tobias Hase, den einige vielleicht aus der Selbsthilfe auch kennen, in der Beratungsstelle Sprechraum in Berlin, die den Schwerpunkt Stottern hat. Und ich glaube, in diesen 3 Funktionen war ich auch beim BUKO auf dem Podium und habe mich so auch vorgestellt und habe eigentlich in diesen 3 Funktionen auch den Vortrag gehalten, den du gerade erwähnt hast.
Ich habe den Vortrag auch mit hören können. Ich war da sehr beeindruckt von einigen Thesen, die du da vorgestellt hast. Und da ging es dir also zum Beispiel auch darum, wie die Außenwelt auf den Stotterer reagiert und welche Schlüsse dann der Stotternde daraus zieht. Also, dass oft Stotternde gewisse Klischees erfüllen, die sie von außen aufgedrückt bekommen, ohne dass sie es eigentlich wollen, sondern einfach so, ja, sich selber auch so sehen, wie die Umwelt sie sieht. Und für mich wäre jetzt die Frage, welche Klischees hast du da gemeint? Oder wie dann das Verhalten aussieht?
Ja, ich mache noch mal einen kleinen Bogen, um das vielleicht besser erklären zu können. Also einmal mein Ausgangspunkt war, also Thema des Kongresses war ja Selbst.Bewusst.Stottern. Und mein Ansatz in dem Vortrag war so ein bisschen, dass ich gerne versuchen wollte, uns vielleicht noch mal etwas bewusst zu machen, was wir eigentlich tun, wenn wir versuchen, uns gegenseitig zu empowern, also uns gegenseitig Mut zu machen, uns zu stärken, uns in unserem Umgang mit dem Stottern eben auch vor allen Dingen natürlich zu stärken in der Selbsthilfe. Und ich habe so 2 Punkte angesprochen, von denen ich glaube, dass wir sie uns nicht immer bewusst machen. Nämlich einmal, dass vielleicht manchmal wir aus gut gemeinten Motiven heraus eher, dass die Herausforderung, die Stottern im Alltag bedeuten kann, kleinreden. Aus dem gut gemeinten Impuls heraus, uns dadurch auch zu stärken, so im Sinne von, dein Stottern ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie du meinst, und deine Außenwirkung ist vielleicht auch gar nicht so, wie du meinst, und eigentlich ist es ganz leicht, mit dem Stottern umzugehen. Das ist gut gemeint, das soll Mut machen, kann vielleicht nur fragen, an welchen Stellen das der Realität entspricht oder nicht. Und der 2. Punkt, den ich versucht habe, stark zu machen, das ist der, den du angesprochen hast, nämlich inwiefern folgen wir in unserem Selbstbild vielleicht manchmal noch Klischees. Und ich habe ein Klischee vor allen Dingen in dem Zusammenhang thematisiert, nämlich es ist so, dass landläufig dem Stottern als Ursache psychische Ursachen zugeschrieben werden. Das beginnt dabei, dass man uns Nervosität unterstellt, dass man uns Unsicherheit unterstellt, wenn wir stottern, oder eben auch so etwas wie eine schwierige Kindheit zum Beispiel. Das widerspricht völlig dem Stand der Wissenschaft. Also nach allem, was man heute zum Stottern weiß, kann es sein, dass man eine schwierige Kindheit hatte. Es kann aber auch sein, dass man eine schöne Kindheit hatte und trotzdem stottert, weil eben nach allem, was man weiß, der Hauptfaktor wohl ein genetischer ist. Also nämlich, dass einfach man die Veranlagung zum Stottern vererbt bekommt oder dass sie zumindest genetisch bedingt ist. Was mir aber in der Selbsthilfe immer wieder begegnet oder auch im Umgang mit stotternden Menschen, auch die jetzt nicht in der Selbsthilfe sich bewegen, immer wieder begegnet, ist, dass man selbst auf die Suche geht nach Ursachen in der Psyche für sein eigenes Stottern. Wenn man das macht, ist die Gefahr sehr groß, dass man das tut aufgrund dieses landläufigen Klischees. Also anders gesagt, die Suche nach psychischen Ursachen für das eigene Stottern kann eine Folge des Klischees sein, weil man dieses Fremdbild als Selbstbild übernimmt.
Ja. Also würde das bedeuten, dass man dann dieses typische Henne-und-Ei-Problem hat? Was war zuerst da dieses Klischee, dass es so sei, dass es was Psychisches ist, oder die Erklärung von dem Stotternden selber, der dann auf die Suche geht nach bestimmten Situationen, wo er dann stottert und sagt, ja klar, ich habe hier Angst vor meinem Vorgesetzten und deswegen fange ich hier das Stottern an, während ich mit meinem Hund wunderbar über alles reden kann.
Ja, ich glaube, dass da zwei Dinge das gewissermaßen noch begünstigen, nämlich einmal, dass es tatsächlich einen Einfluss der Situation und der durch eine bestimmte Situation ausgelösten Gefühle auf das Stottern gibt. Also zumindest bei vielen Menschen ist das so. Zum Beispiel die Situation mit dem Chef, die ist vielleicht eben auch stressiger, die ist potenziell angstauslösender als ein Gespräch mit einer vertrauten Person aus der Familie zum Beispiel. Und das kann eine Auswirkung auf das Stottern haben, ja. Und das andere ist, glaube ich, was diese psychische Deutung des Stotterns betrifft, also was die auch begünstigt, dass Stottern oft tiefe Spuren in der Psyche hinterlässt und Stottern eben durchaus auf einer psychischen Ebene sehr belastend sein kann und oft mit sehr starken Gefühlen einhergeht. Bei vielen ist das Gefühl der Angst, also einfach Angst vor dem Sprechen zum Beispiel, Angst vor bestimmten Sprechsituationen, Angst vor dem Stottern. Bei vielen ist das Scham, die Scham davor, also sich zu schämen dafür, dass man stottert. Und es gibt noch einige andere Gefühle, die eben sehr intensiv sein können und oft bei stotternden Menschen vorkommen. Und die sind natürlich auf einer psychischen Ebene im weitesten Sinne angesiedelt, sind aber nach allem, was man weiß, Folgen des Stotterns und nicht Ursachen. Und ich glaube, das auseinanderzuhalten ist sehr wichtig und wird nicht immer gemacht, gerade auch von stotternden Menschen. Und die Gefahr dabei ist eben, dass man sehr lange die Lösung für das Stottern an einem Ort sucht, an dem man sie niemals finden wird, in der Psyche.
Was kann dann die Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen bringen?
Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit den Gefühlen sehr wichtig ist, aber als eine Auseinandersetzung mit Gefühlen, die ganz eng mit dem Sprechen verbunden sind und nicht unbedingt mit der Kindheit, egal wie die Kindheit war. Und dass ich mir ganz genau angucke, und das wird eben in Stottertherapien, in guten, dann im Normalfall auch gemacht, welches Gefühl ist denn mit welcher Sprechsituation besonders stark verbunden? Und was kann ich vielleicht an der Sprechsituation für mich wie verändern, um ein Gefühl, das ich vielleicht nicht haben will in dieser Situation, um es irgendwann nicht mehr zu haben und um es vielleicht in einem ersten Schritt erst einmal abzuschwächen? Und ich glaube, nochmal ein Schritt vorher ist ein wesentlicher Punkt, dass man sich überhaupt nochmal genauer klar machen muss, was fühle ich denn in welcher Sprechsituation?
Also glaubst du, dass viele gar nicht die Aufmerksamkeit für diese Gefühle mehr haben, dass da diese Sachen eigentlich im Hintergrund ablaufen, aber so quasi wie bei, du hattest da auch dieses Eisberg-Modell, so unter der Oberfläche dümpeln, dass man es gar nicht mehr spürt, wirklich selber, auch als Stotternder. Hat man ja auch schon gar nicht mehr das Gefühl dafür, wie sich alles verkrampft bei dem Sprechvorgang. Und dass es eigentlich auch nicht nur die Muskeln sind, die man vielleicht nicht spürt, weil man das ständig hat und gar nicht das ohne diese Anspannung kennt, die man beim Stottern hat, dass man dann auch nicht mehr an die Gefühle so rankommt.
Mhm. Ja, also ich glaube, dass da zwei Dinge wahrscheinlich eine Rolle spielen. Also einmal, ich glaube, unterschiedliche Menschen haben unterschiedlich gut Zugang zu ihrem Gefühlsleben und vor allen Dingen auch zu dem Teil des Gefühlslebens, der vielleicht nicht positiv ist, sondern der auch mit so etwas wie Traurigkeit oder vielleicht sogar Trauer oder Schmerz verbunden ist. Ich glaube, da fällt es unterschiedlichen Menschen unterschiedlich leicht, den Zugang dorthin überhaupt zuzulassen bei sich selbst. Und das andere ist, und das hat ein bisschen was mit der Empowerment-Praxis auch vorhin zu tun, die ich vorhin angesprochen habe. Nämlich einmal, wenn ich mir selbst, ich sage es jetzt mal bewusst etwas scharf, einrede, mein Stottern ist eigentlich kein Problem, dann dringe ich erst recht nicht zu den vielleicht negativen Gefühlen vor, die vielleicht doch nahelegen, dass das Stottern ein Problem oder zumindest eine Herausforderung ist. Und das kann einmal bedingt sein durch das, was in der Empowerment-Praxis manchmal passiert, dass die tatsächliche Herausforderung Stottern eher kleiner geredet wird, als sie vielleicht tatsächlich ist. Und das kann aber auch eine Teil einer Überlebensstrategie sein, die ich auch ganz gut verstehen kann, die ich auch selbst eine ganze Weile in meinem Leben praktiziert habe, dass ich vielleicht einfach auch, um irgendwie im Alltag zu überleben und mich den wichtigsten Situationen überhaupt noch stellen zu können, manchmal vielleicht auch die Herausforderung stottern tatsächlich eher kleinreden muss, um irgendwie in meinem Alltag zu bestehen. Ich glaube nur, ich kann das total gut nachvollziehen, auch aus eigener Erfahrung, ich glaube eben nur, es ist nicht die Lösung des Problems.
Also es ist quasi nur ein Stillhalteabkommen, dass man da nicht rangeht und sich im Prinzip nichts groß verändern kann, weil man die Sprechtechnik zwar hat, man vielleicht aufgrund der Sprechtechnik auch bessere Erfahrungen macht, aber das Gefühlsleben ist ja eigentlich immer noch so im Hintergrund da.
Also ich möchte es vielleicht nochmal so sagen und also vorneweg ein Satz. Ich finde es total gut, dass es die Selbsthilfe gibt und ich glaube, dass wir bestimmte Dinge in der Selbsthilfe total gut können und andere vielleicht nicht ganz so gut. Also ich glaube zum Beispiel, die Selbsthilfe ist ein wunderbarer Ort, um an der Haltung gegenüber dem eigenen Stottern zu arbeiten, weil man da die Möglichkeit hat, ganz viele wunderbare stotternde Menschen kennenzulernen und vielleicht auch zum ersten Mal zu sehen, hey, es spielt vielleicht gar nicht immer so eine große Rolle, ob jemand stottert, sondern der kann trotzdem eine tolle Schauspielerin sein oder irgendwie ein toller Wissenschaftler sein oder in seinem Job, egal welcher das ist, auch einfach total gut sein. Und das kann ja unglaublich schön sein. Ich glaube, dass die Selbsthilfe nicht unbedingt so ein guter Ort ist, um am eigenen Sprechen so intensiv zu arbeiten, wie man das in der Logopädie kann, nur schon, weil da im Normalfall die Kapazitäten für fehlen. Ich glaube, dass wir das manchmal in der Selbsthilfe vergessen und dass wir dann zum Beispiel eine Haltung entwickeln können, die darauf hinausläuft zu sagen, nein, das Problem mit dem Stottern ist gar nicht so schlimm. Ich muss nur meine Haltung verändern gegenüber dem eigenen Stottern und dann ist es nicht mehr schlimm. Ich glaube, wenn man auf diesem Weg dorthin, dass das Stottern weniger schlimm ist, nicht einige Auseinandersetzungen mit seinen nicht so schönen Gefühlen führt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass spätestens beim nächsten Bewerbungsgespräch oder wenn man jemanden kennenlernt, den man wirklich sehr, sehr gerne haben kann und man weiß genau, man wird in dem Gespräch stottern, ich vermute, dass spätestens dann doch wieder die eher negativen Gefühle auftauchen werden, weil man spätestens dann doch irgendwie weiß und spürt, spielt jetzt aber eine Rolle, ob ich stottere oder nicht. Und ich habe Angst davor, welche Rolle das spielt. Wird der Mensch, den ich mich vielleicht verlieben könnte, mich dann trotzdem mögen oder nicht, wenn ich jetzt stottere? Wird der potenzielle Chef, die potenzielle Chefin, die da vor mir sieht, erkennen, was ich kann, auch wenn ich vielleicht jetzt einen Block von 2 Minuten habe und das 5-mal hintereinander? Ich glaube, spätestens dann spielt es wieder eine Rolle. Und ich glaube, es wäre wichtig, sich das deutlich zu machen, dass es sehr wahrscheinlich spätestens in solchen Situationen wieder eine Rolle zu spielt und dann nicht nur zu sagen, Stottern muss nicht schlimm sein, sondern sich zu fragen, was kann ich denn in der konkreten Situation tun, damit es für mich und im besten Fall vielleicht auch für mein Gegenüber nicht mehr so schlimm ist oder nicht mehr so herausfordernd oder nicht mehr so verunsichernd.
Hört sich sehr kompliziert an. Muss ich jetzt mal so sagen. ja, wie kriegt man das hin, dass man quasi ja einerseits die Grenzen der Person wahrt, die da kommt, ne, die also unterschiedlich weit ist in ihrem Prozess, sich mit dem Stottern zu beschäftigen. Es gibt ja welche, die kommen und sie sind total brennend darauf, jetzt muss ich mein Stottern verändern, ich will jetzt sprechen wie und überhaupt, und die auf der Suche nach einer Therapie und Veränderung sind, aber mehr am Sprechen als jetzt dem Gefühl. Und wenn man denen dann so sagt, ja, weißt du, also du brauchst ja gar nicht so viel daran zu ändern, weil man kann trotzdem erfolgreich sein und so weiter, und man kann Familie haben und. Da habe ich den Eindruck, dass ich diese Leute dann verschrecke, weil das wollen die gar nicht hören, sondern die wollen in diesem Augenblick eher jemanden, der ihnen die Daumen hält und sagt, so, und jetzt das kannst du machen und dies kannst du probieren und. Und dann auf der anderen Seite dann auch die Leute, die halt kommen und wirklich ja aus einer negativen Phase kommen, das auch so äußern, ne? Und sagen, also ich habe ich bin gerade arbeitslos und finde nicht so schnell eine Stelle, und das liegt alles an meinem Stottern und so weiter. Da ist auch wieder dieses, dass man sagen möchte, ja, Stottern ist zwar nicht gerade so das, was einen als den Top-Kandidaten erstmal macht, aber du hast Kenntnisse, du kannst das und. Da fühlt er sich auch nicht wirklich ernst genommen. Also dieses Maß zu finden, das für mein Gegenüber passt an Unterstützung oder an Zustimmung, ja, es ist jetzt Mist, aber das wird wieder besser. Allein schon diese Formulierung, aber es wird wieder besser, denke ich mal, ist schon zu viel. Ne? Und dass das so ein ganz normaler ja, Mechanismus einerseits ist und auch eine gewisse Überforderung von der Gruppe ist, so Leute, die in so unterschiedlichen Stadien sind, gut immer aufzufangen. Also es gelingt manchmal, aber ich habe auch öfter das Gefühl, dass es halt, ja, die Leute kommen einmal und die sich nicht genug getragen fühlen, dass sie jetzt noch eine Therapie und noch was machen wollen, die kommen dann nicht wieder, zum Beispiel. Und die sich nicht emotional genug gestützt fühlen, ja, oder wahrgenommen fühlen, kommen ebenfalls nicht wieder. Wo man dann sagt, ja, wie geht es denen dann?
Also, ich glaube, dass da tatsächlich viele Faktoren eine Rolle spielen. Also einmal, ein Gruppengespräch kann kein Einzelgespräch ersetzen und erst recht kein therapeutisches Gespräch. Ich glaube, dass das zum Beispiel einfach das übersteigt, was man an einem Gruppenabend in der Selbsthilfe Stotter normalerweise kann. Ich glaube, das ist einfach so, das wird man auch nicht ändern können. Für mich finde ich, glaube ich, als Prinzip nur wichtig, und so versuche ich das zumindest in der Selbsthilfe zu leben, wenn ich bei Gruppenabenden dabei bin. Ich finde es wichtig, keine falschen Versprechungen zu machen. Und wenn ich jemandem einen Weg signalisiere, der viel einfacher und kürzer zu sein scheint, als er in der Realität für die meisten stotternden Menschen ist, dann schaffe ich eine gute Voraussetzung dafür, diesen Menschen zu enttäuschen. Und das ist doch sehr schade. Also ich glaube, man kann das Stottern, man kann die Herausforderung Stottern auf eine Art und Weise realistisch darstellen, die weder entmutigt noch illusionäre Ziele erreichbar scheinen lässt. Und diese Grenze auszuloten, finde ich wichtig.
Es wird ja oft darüber gesprochen, dass man sagt, jedes Stottern ist anders, und wir können nur immer darstellen, was wir gemacht haben, was uns gut getan hat, aber ob es dir gut tut, das musst du selber herausfinden, ob das eine Anregung für dich ist und ob du das genauso machen könntest oder möchtest überhaupt. Das kann ja ganz anders sein, und das dieses Prinzip von ja, alles kann, nichts muss, ist ja auch nicht umsonst da. Da gibt es halt einen gewissen Schutz, Ich weiß aber nicht, wie weit es dann zum Beispiel die Leute erreicht, die dann halt sehr starke Symptome haben. Also die in die Selbsthilfe kommen, sind überwiegend Leute, die eher mäßig stottern, sagen wir mal so. Und wie weit die also in der Gruppe was finden können, weil sie gar nicht ins Gespräch so weit kommen, dass sie weder das eine noch das andere äußern können. Ja. Und wir ein Stück weit auch für die ja irgendwo sprechen und sagen, so und so kann man damit umgehen oder nicht. Und ich denke immer, das sind eigentlich Leute, die was Eigenes bräuchten, aber auch nicht so die Möglichkeit haben, was Eigenes für sich zu finden, weil das wichtige Sprechen, das ist bei denen halt nicht gehbar.
Vielleicht, da möchte ich gerne gleich einhaken und zwei Dinge dazu sagen. Nämlich, das hängt ein bisschen damit zusammen mit diesem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Was können wir in der Selbsthilfe eigentlich gut und was nicht? Können wir in der Selbsthilfe tatsächlich gut an unserem Sprechen arbeiten? Ich glaube, mit dieser Erwartungshaltung kommen Menschen oft zu uns. Und diese Erwartungshaltung, sein Sprechen verändern zu wollen, ist völlig legitim. Welcher stotternde Mensch, dem es gerade schlecht geht mit seinem Stottern, will nicht gerne sein Sprechen verändern? Ich glaube nur, dass wir in der Selbsthilfe dafür eigentlich die falsche Adresse sind. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn man dann Menschen Wege aufzeigen will, wie sie ihr Sprechen verändern können, dann sollte man eben, das meinte ich vorhin, keine falschen Versprechungen machen. Wenn ich zum Beispiel jemandem signalisiere, hey, du musst nur mal ein Wochenende da und da oder bei dem und dem oder bei der und der mitmachen und danach irgendwie hast du kein Problem mehr mit deinem Stottern, dann wäre das ein Versprechen, was sich niemals wird einlösen lassen. Stottern lässt sich so schnell nicht verändern. Und ich glaube, da sollten wir uns eben auch bewusster machen, was weiß man eigentlich in den logopädischen Wissenschaften über die Veränderung von Stottern? Weil dann können wir auch auf einer relativ sicheren Basis sagen, du kannst verschiedene Dinge ausprobieren. Wenn du in diese Richtung gehst, wenn du ein Wochenende mitmachst, bei dem man dir verspricht, danach hast du keine Probleme mehr mit dem Stottern, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du danach enttäuscht bist. Es gibt aber auch noch den Weg und den Weg und den Weg, die erfolgversprechender sind. Zum Beispiel, um das zu sagen, eine der gängigen Stottertherapien, die ganz stark mit verhaltenstherapeutischen Prinzipien arbeiten, was, glaube ich, vielen auch nicht klar sind, dass heutige Stottertherapien, von denen man weiß, dass sie gut helfen, zu einem großen Anteil psychologische Verhaltenstherapien sind.
Weil es ja teilweise ein gewisses gelerntes Verhalten ja ist, ne? Wenn man
Genau.
so will, durch eine gewisse Zeit, die man schon stottert. Und das hat ja bei den meisten ja in der Kindheit angefangen und dann hat man die falschen Schlüsse gezogen und das dann halt sich verfestigen lassen, ohne es wirklich zu wollen, ne? Also das von daher macht es schon auch Sinn, diese verhaltenstherapeutischen Maßnahmen. Hallo, wir sind wieder beim Stotterfunk in dem Interview mit Filippus Mirelli. Und Filippo, du hast bei dem offenen Abend oder bei der offenen Bühne besser gesagt von dem Bundeskongress in Mannheim ein tolles Zitat abgeliefert. Und ich möchte dich bitten, das nochmal herzuleiten, wie das dann auf das Stottern anzuwenden ist.
Ja, gerne. Also ja, das war relativ spontan. Also im Rahmen der offenen Bühne am Sonntagmorgen habe ich ein Zitat gelesen und habe das eben mit dem Stottern in Verbindung gebracht. Ich lese es auch gleich nochmal zur Vorgeschichte nur so viel. Also ich bin Literaturwissenschaftler und habe so ein kleines Schatzkästlein, in dem Zitate sind, die mich länger begleiten. Und das ist eins aus diesem Schatzkästlein. Ich lese es gleich einfach mal vor und würde dann eben die Verbindung zum Stottern auch herstellen. Also das Zitat stammt von Robert Musil, ein österreichischer Schriftsteller, der um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert gelebt hat. Und der hat Anfang des 20. Jahrhunderts, Anfang der 20er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, einen Vortrag gehalten zum Thema über Dummheit und hat daraus einen sehr schönen und vor allen Dingen sehr klugen Text gemacht. Und aus diesem Text stammt dieses Zitat, das ich jetzt vorlesen werde. Also Zitat, gelegentlich sind wir alle dumm. Wir müssen gelegentlich auch blind oder halbblind handeln oder die Welt stünde still. Aber diese Lage ist ähnlich einer, die uns auf dem Gebiet des Verstandes längst vertraut ist. Denn weil unser Wissen und Können unvollendet ist, müssen wir in allen Wissenschaften im Grunde voreilig urteilen, aber wir bemühen uns und haben es erlernt, diesen Fehler in bekannten Grenzen zu halten und bei Gelegenheit zu verbessern, wodurch doch wieder Richtigkeit in unser Tun kommt. Nichts spricht eigentlich dagegen, dieses exakte und stolz demütige Urteilen und Tun auch auf andere Gebiete zu übertragen. Und ich glaube, der Vorsatz, handle so gut du kannst und so schlecht du musst und bleibe dir dabei der Fehlergrenzen deines Handelns bewusst, wäre schon der halbe Weg zu einer aussichtsvollen Lebensgestaltung. Zitat Ende. Was mir daran sehr gut gefällt, ist der persönliche Blick auf die eigenen Fehler, die man vielleicht manchmal macht. Ich finde, das kann man in sehr, sehr vielen Lebenssituationen sehr, sehr gut gebrauchen, um sich mit seinen eigenen Fehlern oder auch Fehlentscheidungen auszusöhnen. Übertragen auf das Stottern war mein Gedanke bei der offenen Bühne einmal, dass ich auch in meinem Vortrag die Frage gestellt hatte, wo ist eigentlich der beste Ort, um möglichst ungeschützt stottern zu können, um möglichst ohne Angst dafür abgewertet stottern zu können, und zwar möglichst viel. Ich glaube, das ist für mich die Selbsthilfe. Das ist etwas, was Selbsthilfe kann. Und in diesem Sinne würde ich gerne diesen Vorsatz umformulieren, nämlich so. Ich würde ihn gerne so umformulieren. Stottere so gut du kannst und so schlecht du musst und bleibe dir dabei der Fehlergrenzen deines Handelns bewusst, wäre vielleicht schon der halbe Weg zu einer aussichtsvollen Lebensgestaltung. Und ich sage bewusst stottern und nicht sprechen, denn ich denke, gerade in der Selbsthilfe sollte es nicht darum gehen, möglichst gut zu sprechen, sondern eher endlich mal so viel wie möglich zu stottern, ohne Angst vor Abwertung zu haben. Und in diesem Sinne meine ich das mit dem Stottere so gut du kannst und so schlecht du musst. Schlecht gestottert wäre es, wenn ich mich bemühe, möglichst flüssig zu sprechen in der Selbsthilfe.
Ich hätte noch eine Nachfrage zu diesen Fehlergrenzen. Was ist damit genau gemeint?
Du meinst in dem Zitat oder
in
du meinst
dem Zitat überhaupt? Oder du hast es ja jetzt umgemodelt, also hat es ja für dich ja auch eine bestimmte Bedeutung. Was ist es? Sind denn so die Fehlergrenzen des Stotterns quasi?
Vielleicht einmal, also bezogen auf das Zitat, würde ich sagen, also Musil selbst war Diplom-Ingenieur und Naturwissenschaftler und hat sich also tatsächlich auch für so Grundlagenwissenschaft interessiert, hat auch zeitweise in Berlin damals in den 10er Jahren Psychologie studiert, also wo damals die Psychologie schon stark empirisch-wissenschaftlich ausgerichtet war. Und ich finde, das ist ein Thema, das ganz gut zu manchen Diskussionen heute passt, nämlich, wenn man von der Wissenschaft erwartet, dass sie ewige Wahrheiten verkündet, dann trägt man einen Anspruch an die Wissenschaft heran, dem sie gar nicht gerecht werden kann. Das, was die Wissenschaft versucht, ist auf Basis des Wissens, so wie es heute ist, Dinge zu verstehen und ein Stück weit Prozesse zu verstehen und vielleicht auch vorhersagen zu können, sodass man möglichst wenig Fehler dabei macht. Nicht fehlerfrei ist, aber möglichst wenig Fehler dabei macht. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit der Kontext des Musil-Zitats, dass es auch darum geht, welche Erwartungen trägt man an Wissenschaft eigentlich heran. Fehlerfrei ist Wissenschaft nie. Es gehört zur Wissenschaft dazu, dass man Fehler macht und sich dadurch weiterentwickelt. Und das wiederum lässt sich ganz gut auf den persönlichen Bereich übertragen. Ich glaube, auch im persönlichen Bereich gehört es dazu, Fehler zu machen. Man kommt im Leben eigentlich gar nicht darum herum. Wenn man die Erwartung aber an sich hat, immer fehlerfrei zu handeln, kann man sich nur enttäuschen. Während wenn man sich von vornherein klar macht, nein, Fehler gehören vielleicht dazu, wenn ich etwas Neues ausprobiere zum Beispiel, dann ist das vielleicht eine Grundhaltung, die einem nicht nur Enttäuschung erspart, sondern auch Schmerzen, Traurigkeit, Frustration. Und ich glaube, das kann eine sehr gute Grundhaltung auch gegenüber dem eigenen Stottern sein und auch gegenüber der Arbeit daran sein, dass man vielleicht versucht, flüssiger zu sprechen, weil die meisten stotternden Menschen machen die Erfahrung, Stottern ist nicht heilbar. Das ist ja auch etwas, was man in der Wissenschaft inzwischen weiß und auch vor Therapien, vor guten Therapien so gesagt bekommt. Stottern ist im Normalfall nicht heilbar, aber es ist sehr gut veränderbar. Und das Reststottern, das dann vielleicht bleibt, ist überhaupt kein Fehler. Es ist eigentlich egal, wie viel Reststottern da bleibt, beziehungsweise ich kann eine Umgangsweise mit dem Reststottern finden, bei der ich mir zum Beispiel meiner Fehlergrenzen bewusst bin und denke, okay, das bleibt vielleicht, aber ich möchte und kann trotzdem gut damit leben und stelle mich den Herausforderungen, die damit verbunden sind, möglichst bewusst. Das war jetzt ein kleiner Kurzvortrag.
Ja, aber es macht die Sache für mich griffiger. Auch jetzt in Bezug auf die nächste und letzte Frage, was du dir jetzt eigentlich für die Selbsthilfe auch in diesem Rahmen wünschen würdest, wenn du jetzt das Zitat nimmst, du hast so angefangen, ja, mit viel Stottern in der Selbsthilfe zu arbeiten. Was wäre darüber hinaus noch wünschenswert, wichtig? Mhm.
Ich glaube, wünschen würde ich mir wirklich, dass wir uns in der Selbsthilfe tatsächlich noch einmal die Frage stellen, für was ist die Selbsthilfe ein guter Ort und für was ist sie vielleicht ein nicht so guter Ort? Weil ich glaube, dass wir uns diese Frage schon lange nicht mehr gestellt haben. Und mein Vortrag war eigentlich ein Stück weit vielleicht auch der Versuch, das Nachdenken darüber nochmal neu anzustoßen. Und das fände ich schön, wenn wir einfach gemeinsam darüber nochmal ein bisschen nachdenken würden. Für was ist die Selbsthilfe ein guter Ort und für was vielleicht eher nicht?
Mhm. Ja, scheint sich ja teilweise schon erfüllt zu haben. Der nächste Kongress hat ja als Thema Stottern engagiert. Mhm. Und das ist ja irgendwo die Konsequenz aus dem vielen Stottern, dass man dann auch ins Handeln kommt und ja, sich für seine Belange ein Stück weit einsetzen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass man sich eben nochmal bewusst macht, was bedeutet Stottern denn an alltäglicher Herausforderung in einer Gesellschaft von größtenteils nicht stotternden Menschen und sich da zu engagieren, um diese Herausforderungen kleiner werden zu lassen.
Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch und wünsche noch einen guten Abend.
Ich danke dir, Gabi, und schön, dass ich hier nochmal bei euch zu Gast sein konnte. Und ja, vielen Dank für das Gespräch.
Wir kommen nun zum persönlichen Rückblick von uns als Teilnehmer des Kongressteams in Mannheim. Genau, und wir haben auch den Teilnehmern die Frage gestellt, was bleibt bei dir hängen, wenn du an den Kongress in Mannheim zurückdenkst? Und da möchte ich die Frage an dich richten, Anja. Was ist bei dir hängen geblieben?
Bei mir ist hängen geblieben, dass ich vom Kongress vielleicht gar nicht so viel mitbekommen habe. Ich saß sehr viel an der Anmeldung, was auch super war. Ich habe, glaube ich, mit jeder Person einmal geredet. Das war sehr, sehr schön, dass man auch die Gesichter zu den Personen hatte, mit denen man vielleicht schon E-Mail-Kontakt hatte im Vorfeld. Und ja, ich fand unter uns sehr, sehr schön, dass jeder jedem geholfen hat, dass jeder jedem zur Seite stand. Und es war wirklich ein sehr, sehr schöner Kongress. Aber es war auch gut, dass er dann fertig war. Also danach war ich schon sehr, sehr kaputt und sehr geschafft, aber schön geschafft. Also es hat Spaß gemacht und das Team war super. Und ja, schauen wir mal, was in 7 Jahren kommt und wo da die Reise vielleicht hingeht. Aber Simon, wie hast du den Kongress empfunden?
Ja, mir ging es ähnlich wie dir. Wenn du im Team bist und unter Strom stehst, dann kriegst du vom Kongress selber nicht so arg wie mit oder besuchst auch nicht so viele der Veranstaltungen. Also ich muss wirklich sagen, es war eine Herausforderung, diesen Kongress unter diesen Bedingungen überhaupt zu machen. Aber wir haben einfach, wir wollten den Kongress machen, haben dann auch, würde ich sagen, das Beste draus gemacht. Es war wirklich gut und da darf man auch, glaube ich, als Team stolz drauf sein, dass wir das so hinbekommen haben, dass das Feedback eigentlich durchweg positiv ist und dass auch jetzt wir im Rückblick sagen können, es war gut, so wie es war. Das Team hat gut funktioniert. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wir sind natürlich auch an unsere Grenzen gestoßen, das ist ganz klar. Also auch mein Feedback fällt positiv aus. War natürlich auch dann gut, wo es dann vorbei war. Und ich freue mich jetzt die nächsten Jahre einfach als Teilnehmer oder als Teilnehmer, der nicht so im Fokus steht, der nicht so in der Verantwortung steht, und die Kongresse zu genießen. Aber ich weiß natürlich, was dahinter steckt. Insofern, kann ich bei jedem Team mitfühlen, was da zu tun ist und auf was es da ankommt, dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Ich habe ein paar Ideen, die habe ich auch der Geschäftsstelle schon weitergegeben. Wie kann man sowas für die Teams viel einfacher gestalten, einfacher unterstützen? Da gibt es noch Gespräche. Aber auch, also nochmal rückblickend, es war ein guter Kongress, es war ein gutes Team und wir haben jetzt einen Punkt da gemacht und sind eigentlich stolz auf uns, dass wir das so geschafft haben. Michael, wie sieht dein Feedback aus? Was ist bei dir hängen geblieben?
Ja, bei mir war es ja der erste Kongress, den ich innerhalb eines Orga-Teams miterleben durfte. Bei mir blieb viel hängen aus der Vorbereitung raus noch, weil ich da maßgeblich mitgeholfen habe, da aufzubereiten, so einen Plan aufzustellen, Finanzplan, Programmpläne und so weiter. Die Arbeitskreise zu organisieren, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hatte auch mich freut auch sehr, dass wir bis auf einen, den muss man leider absagen, Corona-bedingt, dass wir alle anderen Arbeitskreise durchführen konnten und auch mit in einer Form durchführen konnten, wo alle was davon hatten. Also das war ganz toll. Und im Nachhinein ging es mir wie euch auch. Also während des Kongresses war ich sehr fokussiert, wo ist was zu tun, wo kann ich helfen. Ich habe dann von Leuten, die ich schon länger kenne, dann auch gehört, dass man mir das wohl angesehen hätte, dass sie mich lieber nicht ansprechen wollten. Das tat mir dann ein bisschen leid im Nachhinein und habe dann zum letzten Tag hin dann das auch ein bisschen gelockert, denke ich, als dann die Hauptaufgaben erledigt waren. Aber ich fand es schön, dass wir miteinander als Team dieses Event gewuppt haben, zumal wir ja 3 Wochen vorher eigentlich noch gar nicht wussten, in welcher Form wir es eigentlich machen dürfen. Und im Nachhinein finde ich es klasse, es war ein klasse Kongress und ich freue mich, wie du auch schon gesagt hast, Simon, drauf jetzt die nächsten Jahre mal zuzugucken, was die anderen machen, natürlich mit Rat und Tat zu helfen, wenn es erwünscht ist, aber nicht mehr in dieser Verantwortung zu stehen. Jetzt hat die Anja noch mit der Andrea gesprochen, die auch im Orga-Team dabei war und dieses Interview hören wir jetzt im Anschluss an unser Statement. Viel Spaß damit.
Ja, hallo, das ist Andrea. Ich habe mich im Orga-Team angeschlossen aus folgendem Grund. Ich wollte eigentlich bei den anderen nochmal ein Danke sagen, die für mich so viel und das Kongresse organisiert haben und auch mal schauen, wie sowas überhaupt funktioniert und was man da in Arbeit hat, in Vorbereitungszeit reinsteckt. Bei uns kam ja dann auch nur das Corona dazwischen, geht auf und ab und so vieles konnte man erst kurzfristig plane, wie Fahrprogramm mit den Stadtführungen und die Nachtführungen und so weiter. Also es war schon interessant. Ich habe ein tolles Team gewesen, eine gute Mischung zwischen alt und jung. Und jeder konnte da etwas einbringen. Und es ist schon interessant gewesen, zusammenzuarbeiten. Ich persönlich fand als Highlight für mich ist am Samstagabend da die Disco gewesen mit den Kopfhörern. Fand ich als Highlight. Aber als Orga-Team oder mit dem Orga-Team fand ich jede Arbeit interessant, sei es jede eine an der Anmeldung, sei es irgendwas in die WhatsApp-Gruppe zu schreiben. Die Jungs und das Mädel aus dem Büro hat immer reagiert. Und sofort unsere Anforderungen geschrieben oder unsere Anfrage gemacht oder in Fail organisiert und Ausdruck und. Also es war echt im Team auch eigentlich eine gute Zusammenarbeit. Also, vielen Dank und es sind die Impressionen oder Eindrücke, wo ich habe. Ciao.
Schönen guten Tag im Freien Radio für Stuttgart beim Stotterfunk. Nun sind schon wieder 2 Stunden rum. Das ging mal wieder sehr schnell. Die Musik wurde wieder super rausgesucht, Micha. Vielen Dank dafür. Und ich habe noch einige Informationen für euch. Die erste Sendung im Jahr 2022 findet am 31. März statt. Auch wieder im Freien Radio für Stuttgart. Und der erste Gruppenabend, der wird auch, so wie die Zahlen jetzt leider aussehen, wieder über Zoom stattfinden am 26. Januar 2022. Wir haben eine Homepage, dort findet ihr alle Informationen zum Gruppenabend und zum Radio. Diese wäre www.stottern-stuttgart.de. Unter Kontakt könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, falls ihr ein Interesse am Gruppenabend habt oder zum Radio eine Frage habt oder so. Würde ich mich sehr freuen, von euch zu hören. Und ich fand die Sendung wieder sehr, sehr gut, sehr abwechslungsreich und ich fand super, dass ich wieder daran teilnehmen konnte. Und Simon, was möchtest du noch zum Abschluss loswerden?
Ja, eine schöne Sendung geht zu Ende, ein spannendes, herausforderndes Jahr geht zu Ende mit für uns im Highlight dem Kongress in Mannheim. Haben wir ja heute in Hülle und Fülle gehört und wahrgenommen, auch die Empfindungen anderer. Ja, ich hoffe, wünsche mir, dass wir gut ins neue Jahr starten, dass wir hoffentlich bald diese Lage sich etwas entspannt. Und ich kann nur jedem wünschen, bleibt gesund. Michael, du machst den Abschluss.
Jawohl, mache ich sehr gerne. Anja hat ja schon angekündigt, nächste Sendung Ende März. Kann auch schon mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja wieder eine Zusammenarbeit mit den Logopädie-Studentinnen, die uns bei den Gruppenabenden unterstützen. Die werden wir interviewen zu dieser Sendung und haben ein Interview mit dem neuen stellvertretenden Vorstand der BVSS vor, mit dem Thomas Buckel. Das wäre es von unserer Seite. Wir wünschen allen Hörern da draußen für das nächste Jahr vor allem gute Gesundheit. Das ist das Wichtigste in diesen Tagen. Den Rest kriegen wir dann schon irgendwie auf die Reihe. Das war's von uns. Verantwortlich für die Sendung war Michael Reichert. Und kommt weiter gut durch die Nacht und habt viel Spaß im Programm im Freien Radio für Stuttgart. Und ciao.